Wenn man sich mal überlegt, jedes Säugetier, jedes Tier, ja, wenn es müde ist, was macht es? Es schläft. Was macht der Mensch? Ach komm, zwei Folgen schaffe ich noch.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Die letzten Jahre haben einiges verändert. Noch niemals zuvor haben sich so viele Menschen Gedanken über ihre Gesundheit gemacht. Dabei sind sie auf der Suche nach Antworten, was sie machen können, um ihre Abwehrkräfte zu stärken. Dabei übernehmen drei Bereiche die Schlüsselfunktion für unsere Gesundheit. Welche das sind und was wir dafür tun können, damit sie noch besser funktionieren, erzählt mir mein heutiger Gast. Dr. Johannes Wimmer ist Deutschlands beliebtester Fernseharzt. Er arbeitete unter anderem an der Universitätsklinikum Eppendorf als Stabsarzt der Marine beim Psychotraumazentrum sowie in einer großen Hamburger Notaufnahme. Er ist im breiten Publikum als der Videomediziner ihres Vertrauens bekannt geworden. Auf seiner Videoplattform drwimmer.de erklärt er täglich Volkskrankheiten, räumt mit Medizinmythen auf und gibt praktische Gesundheitstipps. Und darum geht es auch in seinem neuen Buch. Herzlich willkommen, Dr. Johannes Wimmer.
Hallo.
Lieber Johannes, ich habe ja schon angeteasert, wir wollen heute über drei Bereiche sprechen, weil du hast dein Buch ja so genannt, die drei großen Fitmacher. Und ja, jetzt spann es nicht länger auf die Folter. Hau doch erstmal raus, was sind denn die drei großen Fitmacher?
Also wirklich die richtig drei großen Themen sind halt zum einen der Darm, der ganze sozusagen Magen-Darm-Trakt, dann die körpereigene Abwehr, Immunsystem und das ist so ein bisschen das, wo wir alle immer Zeit von wegknapsen, der Schlaf. Also den behandeln wir nicht besonders gut.
Sehr gut, sehr gut. Ich finde ja gerade das Thema Darm ist ja wirklich etwas, man muss ja sagen, man kann nicht sagen das große Comeback, sondern eigentlich ja so dieses Schmuddelkind, was ja wirklich so aus dieser Ecke so ein bisschen rausgekommen ist. Und ich fand das so interessant, es war so ungefähr zeitgleich, ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren beim Lanzerhof und es war so zeitgleich, dass es dann so losging, da gab es so eine Studie darüber, dass man einer Maus, einer dicken Maus und einer dünnen Maus, die den Stuhl transplantiert hat und daraufhin dann ich glaube, die dünne Maus ist dick geworden, aber die dicke nicht dünn geworden. Aber auf jeden Fall war dann seitdem Goldgräberstimmung so in diesem Darmmarkt und die Gastroenterologen haben sich schon alle irgendwie so schon mal ihren neuen Porsche gedanklich bestellt, weil sie dachten, es geht jetzt ganz groß los. Und dann kam auch noch die liebe, wie hieß sie, Julia Enders mit ihrer Charmoffensive, Darm mit Charme und auf einmal war der Darm gefühlt überall. Überall.
Ja, witzig. Ne? Der war eigentlich natürlich eh schon immer da und Gastroenterologen, die wissen das. Also die kriegen auch teilweise echt ein zu viel, weil die sagen, jeder zweite Patient möchte gerne, dass er die Uhr nach seinem Darm stellen kann. Ne? Also diese Leute sind ganz verunsichert, wenn sie morgens nicht einmal schön abgeführt haben, wie die dann da in der Gastroenterologie sagen. Aber es ist wirklich irre. Also die Themen waren da und Julia hat durch ihr Buch einfach diesen Damm gebrochen, dass man drüber reden kann. Und es auch, und da hat sie eine Gabe, sie hat es so erklärt, dass es jeder verstanden hat. Mhm. Aber jetzt merkt man, alle haben das Buch mal irgendwie gelesen und verstanden. Es ist aber wichtig, da weiterzumachen und den Ball so ein bisschen am Rollen zu halten, weil die Darmgesundheit einfach einen unglaublichen Effekt auf unser gesamtes Wohlbefinden hat.
Man spricht ja auch, oder du sagst es auch nochmal, vom zweiten Gehirn. Und das finde ich immer so interessant, weil warum Gehirn? Weil der Darm quasi viel für meine Verdauung macht und für mein Wohlbefinden ausdrückt, das ist ja klar. Aber wieso Gehirn?
Ja, also man denkt sich ja irgendwie, man isst was, aktiv kaue ich noch, meistens aber auch schon unbewusst, gerade wenn ich irgendwie vorm Fernseher oder irgendwie am iPad mir noch eine Sendung streame, ja, da irgendwas reinschaufel, was ich bestellt habe online. Und dann macht man sich ja keine Gedanken mehr, weil dann klickt ja der Autopilot. Aber es ist halt eben nicht nur ein Schlauch, der da rumlabbert und da wird ein bisschen was vergoren und hinten kommt es wieder raus, sondern es ist halt unfassbar komplex, was der Magen-Darm-Trakt eigentlich macht. Mhm. Und damit er das kann, damit diese Bewegung, die ja teilweise super komplex sind, ich weiß nicht, ob du früher im Biounterricht auch dich auf den Kopf stellen musstest versuchen solltest, mal ein Glas Wasser zu trinken.
Ja,
das ist so das, da denken alle dran. Das muss man mal überlegen, dass dein Körper kann Wasser gegen die Schwerkraft in den Magen-Darm-Trakt befördern. Das ist absurd. Das geht nur, wenn da wirklich alles perfekt verschaltet ist. Und der trifft ja die ganze Zeit alleine Entscheidungen. Also das ist wirklich wie autonomes Fahren, ja, wo wir ja wissen, wie schwer das ist. Und dafür braucht er halt Nervenzellen, Neuronen. Und dein Darm hat mehr Nervenzellen, also mehr Hirnzellen quasi, als ein Hundehirn. Und wenn man sich mal so anguckt, was ein Hund so alles kann, ist das schon erstaunlich.
Absolut auch. Ich bin immer überrascht, wenn Hunde einen länger nicht gesehen haben, wie die dann auch wiedererkennen. Also von daher, die haben echt ein gutes Gedächtnis.
Ja, tut der Darm mit gewissen Lebensmitteln halt auch.
Meine Oma hat immer diesen Spruch gehabt, unter jedem Dach ist ein Ach. Und dieser Satz ist mir so bewusst geworden, als ich angefangen habe, für den Lanzerhof zu arbeiten und ein bisschen beschrieben habe, was wir machen, auf einmal, wie viele Menschen auf mich zugekommen sind, um mir ihre Gesundheitsgeschichte zu erzählen. Ich meine, du als Arzt wirst es besser kennen als ich, aber trotz allem sind da so wirklich viele Leute immer gekommen, von denen man niemals gedacht hätte, dass bei denen sieht das Leben immer so toll von allem aus und die wirken fit und gesund und alles. Und auf einmal kamen ständig Leute bei mir an und dann wollten mir ihre Darmprobleme erzählen. Deswegen finde ich ja ganz schön, du hast ja auch ein Kapitel in deinem Buch darüber, wie man seinen Darm richtig ärgern kann. Hoffentlich nicht bewusst. Also wir wollen jetzt keine Tipps geben, wie man seinen Darm ärgert, aber was man vielleicht teilweise unterbewusst falsch macht, um und damit sein Wohlbefinden ja auch eigentlich verschlechtert.
Ja, es sind unglaublich viele Dinge. Also es gibt auch so ein paar Blockbuster und das die hängen auch witzigerweise, deswegen hängen diese drei Fitmacher auch zusammen. Das eine, aber da kommen wir später zu, ist einfach schon mal Thema Schlaf. Auch der Darm braucht Ruhe. Aber dann ist, und das habe ich neulich von einem wirklich sehr spannenden Amerikaner gehört, der gesagt hat, du pass mal auf, mit jedem Bissen, den du machst, mit jedem Schluck, den du trinkst, entscheidest du dich für Krankheit oder für Gesundheit. Und ich dachte, das ist ein bisschen harsch. Haben wir da diskutiert und meinte, nee, es gibt nicht das Neutrale dazwischen. Es gibt natürlich ein bisschen gesund und ein bisschen ungesund, aber du entscheidest dich wirklich immer für einen Weg. Und wenn man sich das mal überlegt, mal einfach einen Tag lang drüber nachdenkt, ist das jetzt gesund oder ungesund, Krankheit oder Gesundheit, dann merkst du erstmal, was wir unserem Darm zumuten. Ja, die Darmbakterien und die Darmschleimhaut, die sitzen ja da unten, gucken nach oben und warten die ganze Zeit, was kommt denn jetzt von da oben? Mhm. Und da schmeißen wir manchmal wirklich nicht die besten Sachen rein. Mhm. Ja, also das heißt, entweder zu viel oder zu wenig. Und dann fängt es halt mit den Inhaltsstoffen an. Ich meine, du musst überlegen, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat Wurst, ja, und verarbeitetes Fleisch jetzt als genauso gefährlich wie Tabak, Alkohol und Asbest eingestuft. Das heißt, du isst eigentlich morgens, wenn du da deine Leberwurstbrötchen isst, dann ist das, kannst du ja auch Asbest draufschmieren, im übertragenen Sinne. Und da merkt man mal, was wir uns eigentlich antun. Also wir tun dem Darm wirklich Dinge an, wo man sich denkt, Wahnsinn. Ja? So, dann kommt dazu, dass wir natürlich noch alle anderen, man nennt es immer so schön Genussmittel, also Noxen, Gifte, genießen, weil sie irgendwie, ich meine, ich trinke ja auch sehr gerne ein Glas Wein, ne? Oder auch mal ein Bier und also auch gerne mal drei. Ja, das ist ja überhaupt kein Ding. Nur man muss halt verstehen, da braucht ja jetzt keiner erzählen, ja, Bier ist ja auch gesund. Also nach dem dritten Bier ist das Bier eben auch sowieso nicht mehr gesund.
Absolut.
Dann das ganze Thema Rauchen. Also das sind große Themen. Und dann eine Sache, ich glaube, die habe ich im Buch gar nicht so ausführlich nochmal ausgeführt. Das ist, dass wir halt unbedingt wollen, dass dann was rauskommt. Ja, also der Darm braucht seine Zeit und gerade der Enddarm braucht einfach, um dann die Flüssigkeit, die ganz wertvoll ist, um nochmal rauszuziehen. Und deswegen ist dann sozusagen das Würstel, das dann hinten rauskommt, idealerweise wohlgeformt, fest und taucht in die Toilettenschüssel ein wie so ein Turmspringer bei Olympia, dass du nur so ein kleines Plutsch hörst und deine Pobacken danach nicht nass sind und auch nichts schlimm verunreinigt ist. So, jetzt ist aber so, dass du hast irgendwie, weiß ich nicht, Stress im Job oder Stress in der Familie oder willst den Küchentisch nicht abräumen, also verkrümelst du dich aufs Klo und damit das sich auch gelohnt hat, drücken die Leute wie Sau. Ja? Mhm. Das begünstigt sich zum Beispiel wieder Hämorrhoiden, was ja eigentlich auch der Hämorrhoidalkomplex ein super Ding ist, schließt nämlich perfekt hinten alles ab. Nur wenn du natürlich die ganze Zeit dagegen drückst, also wie wenn du sagst, ich habe hier mein kleiner Holzschuppen im Garten, ich lehne mich den ganzen Tag an die Tür, ja, irgendwann hält die Tür halt nicht mehr.
Na, so. Sehr gutes Bild.
Ja, das ist immer versuche es ja immer so zu machen, dass man sagt, ah ja, ein Holzschuppen.
Habe ich in deinem Buch auch die Geschichte gelesen, dass wir eigentlich gar nicht sitzen sollten, sondern idealerweise hocken beim...
Ja, das hat, ich schreibe das auch, aber Julia hat das auch schon ausgeführt. Deswegen ist ja der beste Trick, ist ja, oder fange ich nochmal anders an, gerade die Deutschen, ja, die man sagt ja zur Toilette auch der Thron. So, mhm. Die wollen schön hoch sitzen. Das ist angenehm, da muss ich nicht so aus der Hocke hoch, habe es mit der Hüfte nicht ganz so schwer. Das Problem ist nur, die Natur hat sich ja was dabei gedacht. Wenn wir gehen und stehen, dann knickt hinten der Darm auch regelrecht ab. Das heißt, der wird dadurch nochmal zusätzlich verschlossen. Wenn wir ganz tief in die Hocke gehen, also wirklich quasi nicht Schneidersitz, sondern in die Hocke, dass der Hintern nur so 2-3 Zentimeter überm Boden schwebt, dann ist der Darm perfekt gerade ausgerichtet. Das heißt, dann kann er sich eigentlich am einfachsten entleeren. Also heißt es, hoch auf der Toilette sitzen, dass wenn ich fast stehe, gefühlt, ich übertreibe jetzt mal, hat der Darm es nicht leicht, muss ich viel mehr drücken. Je weiter ich in der Hocke bin, desto besser. Und deswegen gibt es ja schon so Klohocker, ja, dass Leute sich ihre Klohocker da vorstellen. Oder der Trick ist, du nimmst einfach zwei Klopapierrollen, drehst die auf die Seite, ne, dass du sozusagen auf der Rolle stehen kannst, und dann ziehst du dir idealerweise die Schuhe aus und nimmst alleine diese 12, 13, 14, 15 Zentimeter, die helfen schon, die Füße dann höher sind, dass es einfacher läuft. Und das sind Kleinigkeiten, aber damit ärgern wir halt unseren Darm.
Ich kenne das noch so aus meinen Frankreich-Urlauben von früher, so an den Autobahnraststätten. Da hat man ja tatsächlich immer so ein Keramikloch im Boden gehabt. Ja, und dann
der große Horror.
Ja.
Ja, aber hat sich gewundert, wie gut das läuft. aber den Umkehrschluss hat man da nicht hingekriegt. Nee. Aber jeder, der schon mal in der freien Natur, ja, kann auch lange her sein, mal irgendwo eine Notdurft verrichten musste, der wird sich daran erinnern, wo man sich dachte, hoppla, das ging aber easy.
Naja, ich glaube da aber tatsächlich, dass diese Notdurft, wie du schon sagst, hat natürlich auch eine gewisse Dringlichkeit. Von daher flutscht es dann sowieso schnell raus. Wahrscheinlich hat man deswegen einfach nur gedacht, boah, das kam jetzt so schnell raus, weil es so dringend war.
Das ist ein sehr guter Punkt. Heißt auch, wir haben es aber geschafft, auch lang genug anzuhalten. Das ist einfach, dass der Körper auch die Möglichkeit hat zu signalisieren, so jetzt darf es aber auch wirklich raus. Das gibt es natürlich, es ist ja immer so schön, Menschen sind ja vielseitig. Also genauso wie Leute, die es gibt, die immer alles rausdrücken, gibt es die sogenannten Heimscheiße, die wirklich im Urlaub 4 Tage nicht auf Toilette gehen können.
Wahnsinn.
Wo du auch denkst, oh Gott, das, und also die haben auch körperliche Beschwerden dann. Die haben dann Bauchprobleme etc. pp. Und da denkt man sich auch, es ist Wahnsinn. Dann fangen sie an, anders zu essen, am Buffet nicht mehr alles zu nehmen. Abends können sie sich nicht so entspannen, können nicht so viel trinken, weil sie denken, oh Gott, nicht, dass ich dann doch mal auf Toilette muss, aber ich bin ja nicht zu Hause. Also du merkst, das sind Dinge, man kann da jetzt ein bisschen schmunzeln drüber sprechen, aber die belasten Menschen. Und da hat der Darm einfach einen riesen Effekt auf uns. Und es ist schon wichtig, dass wir den Darm so ein bisschen wie unsere Zimmerpflanze, ich gucke gerade hier, du hast auch eine Zimmerpflanze, die ist nur halb verdörrt. Guck mal, du kümmerst dich einigermaßen gut um diese Pflanze oder um dein Haustür oder den Garten. Also behandle mal deinen Darm halb so gut wie deine Katze zu Hause und schon wird es dir danken.
Ich denke auf jeden Fall jetzt wirklich nochmal zusätzlich drüber nach, was du gerade gesagt hast, weil ich war jetzt gerade am Wochenende zweimal geflogen und Hinflug Lounge Hamburg gab es als Hauptgericht ausschließlich Wiener Würstel, Rückflug Lounge gab es als Hauptgericht ausschließlich Bratwürste auf Sauerkraut. Also in beiden Fällen gut, dass ich sie nicht gegessen habe.
Ja, ist brutal schwierig zu gucken, wie ernähre ich mich unterwegs eigentlich gesund. Also mittlerweile nehme ich tatsächlich, auch wenn ich im Sender bin, dann bin ich ja teilweise wirklich bisher stundenlang im Sender. So, und dann gibt es ja die Kantine, nichts gegen die Kantine. Aber ich habe da eine Tüte mit Haferflocken und vielleicht noch ein Stück Obst oder so bei mir, weil Milch findest du da irgendwo immer. Und ich kann es einfach nicht mehr, wenn ich jetzt im Stadion bin, ja, und ich esse dann ein schönes Würstchen mit Senf und so, das finde ich herrlich als Genuss. Mhm. Aber es essen zu müssen, weil es nichts anderes gibt, das ist für mich einfach, muss ich ehrlich sagen, warum soll ich denn meinem Körper das antun?
Total. Ich reise deswegen immer mit Nüssen, damit ich zumindest gerade so diese, wie heißen die, diese dicken Pekan heißen sie nicht, ne? Oder wie heißen die
Cashew.
Denn noch? Nee, diese ganz dicken, langen
Paranüsse.
Ja. Die Paranüsse, weißt du, wenn ich 3, 4 Paranüsse habe, dann bin ich auch erstmal wieder satt, sage ich mal. Weil ich finde sie auch nicht so lecker, aber ich finde sie auch nicht doof. Aber es ist nicht so, was ich so wie Erdnüsse so wegsnacke, irgendwie so gesalzene. Oder Cashews finde ich auch super lecker. Aber ich finde so, Paranüsse sind immer genau richtig. Hast du immer sehr viel Zink und Selen drin so. Und dann esse ich davon 3, 4
Alter,
Stück.
So Nüsse, was die haben, ey, das ist absurd. Auch Proteine. Ja. Und dann denkt man natürlich, dann guckt jetzt, dann guckst du hin drauf und denkst so, oh Gott, weiß ich nicht, 500, 600 Kalorien pro 100 Gramm. Ja, denkst du, oh Gott, das ist ja, da wäre ich ja dick von. Es gibt Studien, da haben die wirklich versucht, Leute mit Nüssen dick zu kriegen, das schaffst du gar nicht, weil die so satt machen, dass du gar nicht, du kriegst, ich habe es selber mal probiert, ich mache das immer mit Mandeln. Ich habe immer ein paar Tüten Mandeln zu Hause, bin zum Glück jetzt auch von den Gesalzenen so ein bisschen weg, weil die schon sehr salzig sind. Jetzt gibt es ja diese In-Salt-Lösung. Das heißt, die drücken das Salz ja noch mehr in die Nuss.
Geräuchert.
Ja, deswegen aber auch ganz hart. Also es schmeckt manchmal schon ganz gut, gerade im Flieger, ne, so 2 davon. Aber also wenn du mal wirklich versuchst, Mandeln, so eine Packung hat 150 Gramm, das sind dann 1000 Kalorien, sag ich mal, über den Daumen, wo du sagen würdest, okay, das ist schon wirklich die Hälfte von dem, was ich am Tag essen sollte, die schaffst du nie. Also schaffe ich nicht.
Nee.
Das ist, du kriegst das gar nicht mehr runter. Aber sie sind halt absolute Powerfoods, weil halt 25% Protein, und das kriege ich mal woanders. Also das ist Gold. Und auch Ballaststoffe, also Nüsse sind perfekt,
ja. Ja, finde ich auch. Also ich bin großer Fan. Du, dieser Podcast heißt ja Forever Young. So, und tatsächlich schreibst du ja auch darüber, da kann mir mein Darm ja auch bei helfen.
Es ist ja forever young oder sich jung fühlen. Das eine ist ja, wie sehe ich aus? Und das andere ist ja, wie fühle ich mich? Und das Krasse ist ja, dass je nachdem, wie gut du zu deinem Darm bist, du dich auch viel jünger fühlst, viel frischer. Es gibt ganz viele Studien, die jetzt dahin gehen, dass gerade psychische Erkrankungen ganz stark mit der Zusammensetzung des Mikrobioms, also deinen Darmbakterien, Hefepilzen etc. zusammenhängen kann. Und dass es sich lohnt, ich bleib mal bei dem Haustierbeispiel, wie so ein Aquarium, so ein bisschen was anzuzüchten, dass du sagst, das soll in die gute Richtung gehen, nicht in die schlechte. Und dann ist es so, dass der Darm, das wissen alle, die chronische Darmerkrankungen haben, der kann echt viel Energie ziehen. Und wenn Leute, ich kenne ja genug Menschen, die Darmerkrankungen haben oder hatte auch genug Patienten, wenn die ihre Darmprobleme haben, die sehen auf den Tag 10 Jahre älter aus. Hm. Also am Tag selbst, das ist irre, wie schlecht du aussiehst, wenn dein Darm nicht richtig mitspielt. Deswegen ist es so wichtig, den Darm wirklich gut in Schuss zu halten. Gerade eben die Mitbewohner am Darm, die so unglaublich wichtig sind, das sogenannte Mikrobiom. Denn der Darm steht auch die ganze Zeit im Austausch mit dem Hirn. Es gibt diese Darm-Hirn-Achse und deine Psyche, also dein Wohlbefinden, wird maßgeblich vom Darm mitgesteuert.
Dieses Mikrobiom habe ich ja auch jetzt gelernt, dass man möglichst viel Vielfalt haben sollte. Und ich fand das ganz lustig, ich war jetzt neulich bei bei der Chefin vom Alsterhaus und die erzählte, die haben gerade eine Challenge bei sich im Büro, dass man immer mindestens 15 Obst- und Gemüsesorten, verschiedene Obst- und Gemüsesorte die Woche essen sollte.
Boah, 15?
15, ja.
Das ist schon eine Menge.
Fand ich auch. Und ich hatte gestern das Glück, ich war im Stangelwirt und die haben mir so eine riesen Obstauswahl, da hatte ich schon alleine 10 verschiedene Früchte, da dachte ich, Mensch, ich habe mir von jedem dann ein bisschen was auf den Teller getan. So hatte ich schon mal 2 Drittel der Challenge hinter mir und dann kam mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Gemüse. Aber ich finde das lustig. Ich mag immer solche Sachen, wo dann einfach wirklich so Challenges, so was verspielt draus gemacht wird.
Witzig,
und gesagt wird, komm, weil die meisten, keine Ahnung, essen jeden Tag den Apfel. Aber tatsächlich, ich habe genau deshalb mir eben gerade auch nochmal so eine Kiwi aufgeschnitten, weil ich dachte, ey, ich hatte lange keine Kiwi mehr. So.
Und, ja, das ist super. Das ist, aber das ist ja witzig. Der Mensch ist halt, wie er ist. Ne? Und wir sind kompetitiv. Also der Mensch will immer, vergleicht sich immer. Und ist ja überhaupt nicht schlimm und auch nicht schlecht, aber warum das nicht nutzen? Ja? Der Mensch ist aber auch ein Gewohnheitstier. Das heißt, du würdest ja morgens und abends nicht mit dir selber verhandeln, oh, putze ich heute Zähne oder putze ich sie nicht. Ja. Das ist irgendwann so selbstverständlich geworden. Und das merke ich auch bei Ernährung. Und ich bin wirklich jemand, ich kann den größten Shit essen. Ne? Also Süßigkeiten, Junkfood, Fastfood, das schmeckt mir schon auch. Aber ich habe halt geguckt, dass ich in meiner Routine wo ich sage, das esse ich so nebenbei, das ist jetzt für mich kein Mehrwert und das genieße ich nicht groß, da habe ich peu à peu gesündere Sachen reingebracht. Man muss leider sagen, das Obst ist so süß gezüchtet worden, dass man echt sagt, lieber Gemüse, selbst Karotten, ey, isst mal heute eine Karotte, die ist so viel süßer als früher, das ist krass. Es gibt Zoos, in denen dürfen Bananen nicht mehr an Affen verfüttert werden, weil die einen Zuckerschock kriegen. Also es ist wirklich, wir übertreiben leider immer komplett, aber deswegen sagt man lieber, eat your 5 Greens am Tag. Und ich mache das zum Beispiel, weil ich zum Beispiel wüsste nicht, wie ich eine Stange Sellerie am Tag verarbeiten soll. Also gibt es bei mir jeden Morgen einen grünen Smoothie mit Sellerie, Spinat, Ingwer. Wenn ich noch habe, irgendwie ein bisschen Avocado oder das ist zur Not Gulasch. Also alles reinschmeißen, was irgendwie noch weg muss. Und damit habe ich auch das Gefühl, morgens starte ich schon mal ganz gut in den Tag. Und dafür gibt es dann die Haferflocke eher mittags und abends was Schönes. Also wie gesagt, ich bin totaler Genussmensch und ich liebe es auch mal Burrito-Night zu machen und eine geile Spagbollo oder zum Italiener. Aber das ist ja immer die Frage, muss das jeden Tag nebenbei stattfinden?
Das finde ich das Entscheidende, dieses Nebenbei.
Ja.
Ich finde es auch immer so schlimm. Ich bin da genauso, dass finde hier Toni Schokoloni, Schokolade, kannst du mir einen riesen Gefallen mitmachen, so, weil diese große Dicke und so viele Sachen drin und allen drum und dran, finde ich super. Aber ich erwische mich selbst immer, wie ich dann so in diesen Küchenschrank gehe, was abbreche und dann sitze ich noch nicht mal wieder und habe es eigentlich schon wieder aufgegessen. Ja. Und das ist so das, wo ich mich selbst immer über mich ärgere, dass du eigentlich jetzt das so en passant sozusagen auf dem Weg schon
250 Kalorien in dich reingedrückt hast, nur für diese halbe Sekunde Glücksgefühl.
Genau.
Ja, und das ist etwas, das unterscheidet dann aber. Und da merkst du auch, dass Leute da richtig empfindlich werden, wenn du dann versuchst, denen zu erklären, pass mal auf, das ist halt so nebenbei. Ja, aber willst du mir das jetzt verbieten? Sag ich, verbieten will ich dir gar nichts. Ja? Es ist nur die Frage, du sitzt hier vor mir und sagst, fühlst dich nicht wohl, weil du übergewichtig bist. Da muss man mal irgendwo anfangen, wo kommt es denn her? Und das ist abends genauso. brauchst du das dritte, vierte Bier, dritte, vierte Glas Rotwein? Neulich gab es so einen kleinen Vergleich. Da haben sie Weißweingläser verglichen mit Fastfood. Also wie viel ist eigentlich ein Weißweinglas bei McDonald's, irgendwie zwei Drittel Cheeseburger oder so von den Kalorien? Mhm. Krass. Also Alkohol, ich finde es auch eine absolute Unart. Jeder, der sich ein bisschen informieren möchte, guckt da hinten drauf, sieht die Nährstoffe und sieht auch mal die bei einer Cola, bei Milch, siehst du überall, wie viel Kalorien hat das denn pro 100 Milliliter. Das Einzige, was nicht drauf steht, ist bei Alkohol.
Stimmt.
Der steht da nicht drauf.
Ja.
Wo denkst du, wieso kommen die da mit davon? Ja, weil da Zahlen draufstehen würden, wo du sagen würdest, bitte? Es gibt eine Essstörung in Amerika, gerade war jetzt oder ist ja aktuell Spring Break, dass junge College-Studentinnen wenig essen tagsüber, weil sie wissen, wie viel Kalorien Alkohol hat, damit sie abends halt richtig hacken können.
Total gute Kombination, weil Mega. Ohne Grundlage macht es natürlich, aber ist günstiger, dann können sie auch nicht so viel trinken.
Ja, ja, genau.
Aber da finde ich ja auch schön, du hast ja, wir wollen ja nicht zu viel aus deinem Buch verraten, aber auch eine meiner Favorite-Kategorien sind ja auch das große Thema der Verdauungsmythen. So. Und weil wir gerade mal das Thema Alkohol haben, nehme ich jetzt einfach mal den Schnaps raus. Also dieser Schnaps nach dem Essen als Zerhacker, Verteiler, Verdauungshilfe. Was sagt Herr Doktor dazu? Frage an den Doktor dazu.
Ja, es ist es fühlt sich wohlig an. Die Schleimhaut brennt ja und kämpft mit dem Schnaps, während er da die runterläuft. Aber man denkt, ach, das ist so ein wohliges Wärmegefühl. Nee, eigentlich ist es die Vorstufe von Sodbrennen. Und der Alkohol, gerade hochprozentig, lähmt eher die Muskulatur. Das heißt, die Verdauung wird eher noch verlangsamt. Also es macht eigentlich nichts besser, außer das Gefühl, dass ich mir jetzt noch einen kleinen reingeschüttelt habe. Ich finde ja auch, der Trend des Daydrinkings, das wird weit unterschätzt. Also ich würde mir mittlerweile auch abends nicht mehr um 3 hier auf dem Kiez in der 99-Cent-Bar da 8 kurze reinstopfen, sondern dann trinke ich wirklich lieber gute Drinks tagsüber und bin am nächsten Tag wieder frisch. Also das ist, eigentlich ist das der Irrsinn. Warum sollte ich in der letzten halben Stunde, bevor ich ins Bett falle, mir noch einen kurzen reinschütten?
Der dann ja eh nicht mehr im Gehirn ankommt.
Ne? Ja, morgens dann. Ne?
Morgens
also den dann. Spürst du dann am nächsten Tag. Ja.
Sehr schön. Ich habe als letzte Frage und ich gebe hier mal einen schönen Gruß an meinen Freund Lippi, mit dem ich immer sehr gerne über solche Themen rede. Letzte Frage aus dem Darm, das Kapitel Holy Shit. So. Was hast du denn dabei gedacht?
Also Shit sagt sich ja viel besser als Stuhl oder sonst was. Das war auch mal sehr witzig. Ich habe ja in Wien an der Uniklinik auch ein paar Jahre gearbeitet und dann habe ich immer gesagt, ja, wo haben wir noch einen Stuhl übrig? Okay, Dr. Wiemann, das ist kein Stuhl, das ist ein Sessel. Mhm. Ja, also die unterscheiden das sehr genau.
Mhm.
Das ganze Thema Shit in seinen Formen und Farben ist super spannend, weil wenn du mal zurückdenkst zu den alten Griechen, die haben ja gar nichts sich angucken können, außer sozusagen, ne, was kommt denn da raus aus dem Körper? Und vielleicht kann man mal irgendwo mit dem Finger reindrücken oder reingucken, aber mehr hatten die ja nicht. Und gerade der Stuhlgang in seiner Form, Farbe und Konsistenz ist super aussagekräftig. Also es ist absurd, was man darüber lernen kann. Da gibt es ja sogar richtig so Skalen, die sind auch im Buch abgedruckt, kann man sich wunderbar angucken und Kreuzchen machen, wo man sich selber sieht. So ist ja auch überhaupt das mit dem Diabetes schon im alten Griechenland rausgekommen. Diabetes mellitus heißt ja sozusagen honigsüß. Und die haben wirklich den Urin geschmeckt, weil sie nichts hatten, wie sie es sonst analysieren konnten. Und dann haben sie gesagt, hey, wieso schmeckt denn der eine so zuckrig und der andere nicht? Und dadurch ist sozusagen, achso, ich hätte sagen eine Triggerwarnung, und dadurch ist, sind dann überhaupt diese Krankheiten auch schon so früh entdeckt worden.
Ja. Kommen wir mal zum nächsten Bereich. Verlassen wir jetzt mal die Schmuddelecke.
Gott sei Dank.
So, die HörerInnen, die bis hierhin durchgehalten haben, sprechen wir über das Immunsystem. Ich finde es ganz interessant, du bezeichnest es ja auch als unsere Superheldenkraft. Was meinst du denn damit?
Ja, es ist absurd, ne, was das Immunsystem kann. Also wenn man sich mal überlegt, welchen Giften, Strahlen, Krankheitserregern, Stoffen, die im Körper nichts verloren haben, wir jeden Tag ausgesetzt sind, dann ist es ist ja eigentlich unvorstellbar, was deine Abwehrkräfte alle so leisten. Das ist beyond. Also sowohl die Schleimhäute, dass sie überhaupt so semipermeabel sind, ja, wie so eine Membran der teuersten Regenjacke. Das heißt, sie schaffen es immer ein bisschen feucht zu sein, aber nichts in die andere Richtung durchzulassen oder nur selektiv. Dann sind da überall schon Zellen, die erste Abwehrbarriere bilden, ja, auch alleine schon in der Feuchtigkeit und in dem Schleim, den du hast. Also das ganze Thema Atmung, alles, was du so einatmest, was da abläuft, das ist wirklich genial und läuft 24/7, dann hattest du eine Krankheit, dann merkt sich dein Immunsystem das, ja, damit du es nächstes Mal nicht so schlimm bekommst. Dann ist, ich meine, wie genial ist überhaupt die Idee des Impfens, dass du sagst, ohne dass du die Krankheit bekommen musst, daher kam das ja früher, an der du hättest versterben können, wurde dir nur ein Teil der Krankheit präsentiert. Dein Körper konnte sie sich so gut merken, dass wenn die echte Krankheit um die Ecke kam, der Körper vorbereitet war und gesagt hat, daran stirbst du nicht. Mhm. Also es ist genial.
Du sagst ja auch, wir haben ein ganzes Arsenal an Superwaffen zur Verfügung. Du sagtest, es ist eben gerade schon so ein bisschen das Thema Schleimhaut was wäre noch sozusagen?
Also die ganzen Zellen. Ne? Das ist ja unfassbar, was die Zellen selber können, also wie sie selber attackieren können, wie sie Antikörper, also so kleine, quasi wie so Ninja-Sterne, genau, Abwehrraketen, also was sie machen können und wie auch das Immunsystem ja nicht nur gegen äußere Feinde vorgeht, sondern auch gegen innere. Also das schaut auch die ganze Zeit, entwickeln sich da irgendwo Zellen in die falsche Richtung, also auch gegen Krebserkrankungen. Du musst überlegen, den ganzen Tag vermehren sich deine Zellen und es sind immer mal Zellen dabei, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Das ist in der Natur.
Ein bisschen Ausschuss
der Sache. Das ist ganz normal. So. Und dadurch haben wir uns aber auch entwickelt durch die Varianten. Es wird immer ein bisschen rumprobiert. Wenn Zellen merken, dass sie überhaupt nicht gut drauf sind, dann merken die es oder können sie sogar selber sagen, okay, ich funktioniere überhaupt nicht, ich ziehe mal den Stecker. Wenn sie es nicht machen, dann gibt es immer noch das Immunsystem. Und leider gibt es aber auch immer wieder Zellen, die sich da durchsetzen und dann kann das eben zu einer Krebserkrankung kommen.
Hm. Du sprichst an einem Kapitel recht ausführlich darüber, über das angeborene und das erworbene Immunsystem. So, da frage ich mich natürlich, wo kriegt man dieses Zeug und was kostet es?
Ja, genau. Oh, das ist aber wirklich auch ein Riesenkapitel. Also angeboren, du musst ja mit irgendeinem Immunsystem auf die Welt kommen. Ja? Das ist nur nicht so doll. Also das heißt, du kriegst von der Mutter als Kind kriegst du so ein bisschen was ab und dann bist du aber eigentlich relativ schutzlos erstmal ausgeliefert. In der Muttermilch ist dann zum Glück noch ein bisschen was drin, was dir hilft. Aber da muss dein Immunsystem lernen. Ja, da muss es anfangen zu lernen. Das heißt, je mehr, sagen wir mal, ein Tüdelchen gesunder Dreck das Kind in den Mund nimmt und in Kontakt kommt, desto mehr kann das Immunsystem lernen. Und das ist dann das Erworbene. Es lernt und lernt und lernt und lernt. Und Kinderärzte laufen ja sogar mittlerweile Sturm und sagen, dadurch, dass wir die Kinder so krass isolieren, hat man ja auch gemerkt, die haben ja weniger Schnupfen etc. gehabt, kann es sein, und das ist das nächste Problem, dass vielleicht sogar Leukämien zunehmen werden, weil das Immunsystem irgendwo mit seiner Power hin muss und dann fährt es halt in die falsche Richtung. Also das Immunsystem ist auch echt nicht zu unterschätzen und wie das mit Superkräften so ist, das kann alles super laufen, aber auch nicht so super. Also ich habe zum Beispiel sehr stark Heuschnupfen, da merkt man schon mal, welche Power so ein Immunsystem auch auf etwas richten kann, was völlig harmlos ist, also ein paar bekackte Pollen, ja.
Das ist ja das Schlimme, habe ich ja gelernt. Ich dachte immer so, ich habe keine Allergien, aber ich habe gelernt, die kann man ja auch noch im hohen Alter auch noch entwickeln.
Oh ja, und zwar volle Lotte. Und das ist leider sogar so, dass wenn du, je älter du bist und wenn dann eine Allergie kommt, die haut einem meistens sogar noch mehr um. Mhm. Also ich habe das seit Kindheitstagen, habe ich halt Heuschnupfen und bin aber, ich bin also überhaupt nicht geschützt worden. Ich bin in der Großstadt mit dem Großstadtdreck und parallel auf dem Bauernhof groß geworden. Also ich habe eigentlich alles mitbekommen, was man so braucht. Du aber manchmal, es gibt halt verschiedene Auslöser. Ich habe mir jetzt aber auch mal überlegt, weil ich auch keinen Bock habe, immer diese ganzen Antihistamine zu fressen, ob ich nicht jetzt mal so ein paar Sachen ausprobiere, von denen immer alle erzählen, hier über Bioresonanz und so. Ich bin ja sehr neugierig. Mhm. Ich mache mir jetzt mal auf den Weg und gucke mir das mal an. Vielleicht machen wir da sogar eine kleine Fernsehsendung zu. Wird schon spannend.
Total spannend. Ich habe aber auch gehört, dass auch da wieder viel im Darm auch wieder drin sein soll.
80% der Abwehrkräfte oder der Abwehrreaktionen laufen über den Darm. Muss ja mal überlegen, deine Haut ist ja relativ derb und geschlossen, ja, im Vergleich zur Darmschleimhaut. So, und im Darm, da passiert richtig viel. Also wenn du so einen Salat isst, wo immer steht, schön abwaschen, und man sich denkt, was soll's, das ist eigentlich auch gut. Also je natürlicher wir Dinge zu uns führen, desto besser ist es auch für die ganze Darmgesundheit und auch die Abwehrkräfte im Darm. Aber das hat schon gut zu tun. Ja, also jedes Mal, wenn du hier, weiß ich nicht, du packst irgendeine Türklinke an und bist danach dann doch mal an der Lippe gewesen und mit dem Speichel gehen dann die Bakterien oder die Viren oder was da drauf war, so Richtung Darm, der muss immer ordentlich feuern.
Ich finde es wirklich interessant, als ich das gelesen habe mit den Kindern, müssen das lernen und trainieren. Also meine Tochter, die war in einem Kindergarten vom 2. bis zum 6. Lebensjahr und da war die so oft krank, also wirklich so, irgendeiner hat einen Schnupfen gehabt und hat sie es immer mitbekommen. So. Und danach ist sie dann in die Schule und ich glaube, die hat in der Grundschule nicht einen Tag Fehlzeit gehabt. Also die hat wirklich so genau das, was du sagst. Sie war so einmal so im Camp und wurde da richtig schön hochtrainiert, das Immunsystem. Ja. Und danach war dann vorbei und die ist bis heute.
Ja.
Bootcamp, das Wort fehlte mir gerade, genau, danach war vorbei. Aber wir können jetzt ja, also die meisten von unseren HörerInnen werden jetzt ja nicht mehr in den Kindergarten können und ins Bootcamp zurück. Von daher, was würdest du denn sagen, ist ein guter Immunbooster? Also gibt's da, da hast du ja auch eine Liste von Empfehlungen, also
haust du einen raus? Also erstmal Natur und Natur, auch in der Natur ist es auch okay, wenn du mal nicht die Hände wäschst, nachdem du eine Baumrinde angefasst hast. Ja? Also das ist völlig in Ordnung und auch so einfach schon dem Immunsystem die Chance geben, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und dazu gehört es auch, irgendwann wieder unter Menschen zu gehen. Das ist natürlich das Riesenproblem, wenn du sagst, es gibt eine pandemische Erkrankung, die keiner haben will. Wie soll ich jetzt unter Menschen gehen? Also das muss man selber so ein bisschen abwägen. Ansonsten braucht dein Immunsystem das, was der Körper generell braucht. Es braucht genug Ruhe, ja, also Schlaf. Es braucht die Bewegung, dass es merkt, dass da was los ist. Und das ist nicht nur die Bewegung im System selbst, sondern auch deine körperliche Bewegung. Und es sind anständige Nährstoffe. Also man muss sich nicht wundern, dass dann die Immunsystem oder die Abwehrkräfte irgendwann nicht mehr richtig laufen, wenn du halt einfach den ganzen Tag scheiße isst. Also das funktioniert halt nicht. Und das ist dann auch nicht mit einer kleinen Nahrungsergänzungspille getan, sondern das braucht wirklich guten Stoff. Ich war früher zum Beispiel auch nie so der Bio-Typ, ja, dass ich mir dachte, oh, schmeckt irgendwie alles ein bisschen ätzend. Mittlerweile wechsle ich das peu à peu immer mehr durch. Man muss es sich auch leisten können, muss man auch sagen. Aber ich finde auch immer so, wenn die Menschen, die es sich leisten können, es sich noch nicht mal leisten, wer soll es sich denn dann leisten? Also nur so wird man es auch in die Supermarktregale bekommen. Und ich habe neulich, weil ich ja von ihr gesagt, ich esse so gerne Haferflocken, wie krass der Unterschied ist von der Belastung, was irgendwelche Quecksilber und sonst was Sachen angeht, auf normalen Haferflocken versus Bio ist. Du, da gebe ich die 20 Cent pro Packung gerne aus.
Und ich finde das, was du sagst, auch noch so interessant. Die Geschmackserlebnisse sind teilweise auch nochmal ganz andere, weil du hast eben gerade die überzüchtete Karotte genannt. Und es gibt jetzt ja mittlerweile immer mehr in den Supermärkten auch so eine Urkarotte, nennt sich die. Die sieht immer so ein bisschen gammelig aus irgendwie so. Aber die schmeckt so viel besser, weil sie genau diese Süße nicht hat. Weil ich mag zum Beispiel, also ich mag eine frische Karotte immer noch so, aber das war auch wirklich so früher bei uns. Die haben wir im Garten gehabt, die wurde aus der Erde gezogen, ein bisschen abgeklopft und gegessen. So, also und damit auch ein bisschen Erde. Deswegen habe ich da wahrscheinlich auch so ein paar Sachen her, die meinen Darm dann mit immunisiert haben. Aber ich mag eigentlich in den meisten Fällen gekochte Karotten so gar nicht mehr, weil es genau wie du sagst, mit so süß ist. So. Ja. Und ich will dann immer nicht so was Süßes dazu haben. Und so eine Urkarotte gekocht, die ist so gut. Die schmeckt so richtig so.
Ja, wie ist doch witzig, dass der Urkarotte draufstehen muss. Es ist so albern. Aber zum Beispiel, dafür kannst du mich mit so Tupinambur oder so jagen. Das ist mir dann zu intensiv. Da wird mir fast ein bisschen schummrig,
ja,
weil der Geschmack dann so heavy ist. Aber das ist ja genau das Schöne ist ja, und das hätte ich vielleicht noch beim Darm noch mal ein bisschen mehr sagen sollen, du kannst es ja immer wieder ändern. Du kannst ja jeden Tag kannst du dich ja für dein Immunsystem entscheiden. Du kannst auch jeden Tag dich für dein Mikrobiom entscheiden. Also das heißt, du kannst ja anfangen und sagen, pass mal auf, ich ernähre mich jetzt so, auch Ballaststoffe, dass der Darm einfach sich auch wieder richtig entwickelt. Und dann gibt es ja die ganzen Themen so, ja, wie kann ich nicht irgendwelche Kulturen schlucken und machen, Stuhltransplantationen. Mir hat ein amerikanischer Gastroenterologe mal gesagt, Leute, die nach einer Antibiotikatherapie, ja, manchmal machen ja die Antibiotika auch die ganze Darmflora platt.
Komplett.
Dann
Napalm für den Darm.
Napalm für den Darm, dann ging es los mit den Stuhltransplantationen und dann meinte er, also komm, gehst einmal zu Taco Bell essen, dann hast du deine ganze Darmflora wieder. Ja, aber das stimmt schon. Ne? Also was oben reinkommt, kommt ja auch unten an.
Da war ich sehr, sehr überrascht. Ich meine, die Veganer müssen jetzt kurz weghören, aber du hast ja hier auch nochmal die Hühnersuppe in einem Kapitel in deinem Buch gewidmet. Das fand ich ganz interessant, weil es gibt ja manchmal so Dinge, die man immer denkt, so, ja, das waren so, das hat man früher so gemacht.
Ja, Cola und Salzstangen zum Beispiel sind etwas, wo man sagt, nein, das funktioniert nicht.
Ja. Ja,
aber okay. Hühnersuppe funktioniert sehr gut.
Okay.
Da sind die Inhaltsstoffe, also in so Hühnerfleisch gerade, je naturbelassener und normaler das Hühnchen ist, desto mehr Zink etc. ist drin. Also wenn jetzt natürlich den komplett überzüchteten Gockel, den ich irgendwie für 32 Cent das Kilo kaufe, da wird nicht mehr so viel drin sein. Aber so eine gute Hühnersuppe ist neben der Wärme und allem, was drin ist, ist die tatsächlich sehr gesund.
Ist ja auch Gemüse normalerweise auch
mit. Genau. Aber das ist tatsächlich, war mir auch wichtig, mal zu sagen, es ist nicht immer alles schlecht, was Oma schon gemacht hat. So eine Hühnersuppe hat tatsächlich ordentlich Power, gerade wenn es einem nicht so gut geht.
Und du hast sogar ein Rezept mit drin. Ist das von Oma?
Nee, meine Oma hat, Hühnersuppe war nicht so ihr Style. Style, die hat immer ja Rinderkraftbrühe gemacht. Also. Aber da ist die Hühnersuppe die bessere Alternative.
Meine Oma hat das immer gemacht und wusste immer, da waren auch immer sehr viele Nudeln drin, Muschelnudeln, aber die wusste immer, das hat der kleine Nils ja wenigstens gegessen. Komme ich zu meiner letzten Immunfrage. Ich finde es immer so lustig, wenn man so Bilder von Babys in Sibirien sieht, die dann einmal so kurz durch das Eiswasser gezogen werden.
Total glücklich sind. Ja.
Und man immer denkt, was sind das für Unmenschen? Deswegen komme ich zu meiner Frage, kann man tatsächlich seine Abwehrkräfte durch sowas wie Kälte abhärten?
Ja, also funktioniert das? Gibt zig Studien, Eisbaden. In Finnland schlafen Kinder ganz viel draußen mit dem Kinderwagen, sind gut eingemummelt, aber haben diese schöne, crisp, kalte Luft, die sie einatmen. Das haben früher unsere Eltern ja auch oft gemacht, dass die Kinder auf dem Balkon erstmal gepennt haben, weil sie auch Kinder schlafen, auch bei der kalten Luft einfach super. Ja. Muss natürlich aufpassen, dass das Kind nicht auskühlt. Also mittlerweile frage ich mich wirklich, wenn man mal Tipps gibt, dann kommt immer so ein Aber, da muss man, wo man sagt, ja logisch, musst du natürlich, du sollst dein Kind nicht nackt auf den Balkon legen.
Und nicht warten, bis ein Eis zapfen
ja, so drumherum. Nee, sondern halt einfach denk nach, ja, denk bitte nach. Aber Kälte, Wechselduschen, Gold, absolutes Gold. Es gibt Studien erfunden, die Immunzellen untersucht. 80% mehr Immunzellen bei Leuten, die Eisbaden gehen. Krass, krass.
Ich mache das ja, ich habe mal den Wim Hof kennengelernt, die regelmäßigen HörerInnen wissen das schon, dass ich das schon 100 Mal erzählt habe, aber ich dusche seitdem nur noch kalt und habe seitdem auch mittlerweile, ich könnte jetzt so einen kleinen Reiseführer durch Deutschland schreiben, wo es die kältesten Hotelduschen gibt.
Ja, das ist halt fies, ne? Wenn du Wechseldusche machen willst und dann wird es nicht so richtig kalt, das ist richtig ätzend. Also da muss es natürlich auch wirklich kalt sein, aber ich muss sagen, dass für mich ist dieses Duschen, das ist auch was Meditatives, also ich brauche es schon auch wirklich dann richtig knacke heiß, aber das im Wechsel ist schon Gold.
Dafür bade ich dann mal am Wochenende.
Ah, aber Badetag.
Badetag, das ist dann der Badetag, da wärme ich mich dann wieder auf von dem kalten Duschen der Woche. Kommen wir zum letzten Thema Schlaf. So, wie viel Schlaf brauchen wir denn eigentlich wirklich? Weil es gibt ja diese 5 o'clock Club und diese, ich glaube Margaret Thatcher war ja auch so ganz bekannt dafür, dass sie irgendwie immer sagt, dass sie das als Zeitverschwendung betrachtet.
Ich würde gerne auf Schlaf verzichten, ich schlafe überhaupt nicht gut, also Schlaf ist leider nicht mein Freund, das ist, aber er ist halt einfach unglaublich wichtig und wenn man sich mal überlegt, jedes Säugetier, jedes Tier, ja, wenn es müde ist, was macht es? Es schläft. Was macht der Mensch? Ach komm, 2 Folgen schaffe ich noch. Ja, also weil dann irgendwie, das ist so.
Du kennst meine Frau?
Ja, es wird immer noch eine Folge und dann wird angefangen zu rechnen, guck mal auf die Uhr und sagt sich, okay, morgen gehe ich dafür früh ins Bett, dann reichen jetzt heute mal die 4,5 Stunden. Also man verhandelt ständig mit sich selbst und das hatte ich am Anfang schon kurz gesagt, es geht immer alles auf Kosten des Schlafs. Und das ist halt ein Riesenthema, weil dein Körper, Schlafentzug ist Folter. Ja, es ist eine der weißen Foltern. Das heißt, weiße Folter heißt, du siehst nicht die ausgedrückten Zigaretten auf der Haut. Du siehst nämlich gar nichts, außer dass es den Menschen wirklich sackbeschissen geht. Und wenn wir lange genug Schlafentzug haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir daran versterben. Innerhalb von Tagen. Und das ist krass.
Ja, es hat mir der Michael Feldmann, der Schlafmediziner auch hier aus Deutschland, hat mir das mal erklärt, dass das ja auch was damit zu tun hat mit den ganzen Giftstoffen. Also wir produzieren ja überall auch irgendwelche Giftstoffe in meinem Körper und überall haben wir das Lymphsystem, die dann abtransportieren und wir haben halt kein Lymphsystem im Kopf. Und deswegen, glaube ich, pumpt das Gehirn, also es verkleinert und vergrößert sich, also das ganze Gehirn wird zum Lymphsystem in der Nacht und pumpt dann quasi diese Giftstoffe raus. Und wenn du nicht mehr schläfst, dann pumpt halt nichts mehr raus.
Nee, und das ist, dein Körper hat ja auch so Mini-Akkus, die rumschwimmen. Das ist ADP und ATP. Das ist also quasi wie so kleine Energiebündel und von denen wird dann Energie abgeknapst und dann müssen die ja irgendwann wieder aufladen. Ja? Wie so eine Währung, also wirklich wie so Bitcoin in deinem Körper. Und da ist das Problem, wenn du nicht schläfst, dann schaffen die das nicht, sich wieder aufzuladen. Und dann wunderst du dich, warum irgendwann die letzte Zelle im Hirn keine Energie mehr bekommt. Und dann streikt der Körper auch. Und das meiste, also ich merke zum Beispiel Schlafentzug, also ich kann gleich mal erklären, es gibt auch positive Dinge, aber ich merke zum Beispiel, dass mein Herz dann anfängt zu stolpern. Also wenn ich wirklich länger schlecht geschlafen habe, dann kriege ich so leichte Herzrhythmusstörungen. Oder ich werde halt auch von einfach natürlich, die Nerven liegen blanker, ich kann mich nicht so gut konzentrieren und man kriegt halt Heißhunger. Also das weiß ich noch aus den Nachtschichten. Ja. Wenn du die Nachtschicht durchgearbeitet hast in der Notaufnahme, ich bin kein großer Frühstücker, aber ich habe am nächsten Tag 6 Brötchen gegessen. Ne?
Ja.
Das ist, weil du halt, du kannst Müdigkeit so ein bisschen wegessen. Man kann Bedürfnisse eigentlich nicht ersetzen, aber man kann im Körper was vorgaukeln. Oft ist es auch so, wir essen etwas, obwohl wir durstig sind, weil wir uns so dran trainiert haben und weil anstatt, dass da eine Flasche Wasser auf dem Schreibtisch steht, ist die Tüte Gummibärchen da. Also tatsächlich trainieren wir den Körper oft in die falsche Richtung und das große Problem ist einfach, dass deswegen ist mit Schichtarbeit auch Übergewicht wirklich richtig verbunden, dass man sich einfach schlechter ernährt, wenn man wenig schläft.
Ja, aber das kennt man ja auch wirklich so. Ich finde, wenn man extrem schlecht geschlafen hat, hat man ja dann auch, ich finde, dann fängt man auch so an, so über so hochkalorische Geschichten auch noch viel positiver nachzudenken.
Ja, als also richtig Bock drauf. Aber es gibt auch was Positives. Also in der Depressionsbehandlung ist es zum Beispiel so, dass du Menschen mit einer Depression, die ja ganz schlecht schlafen, da gibt es dann richtig manchmal so Nachtsitzungen. Das heißt, dann einer muss dann die ganze Nacht durchbespaßen mit Brettspielen etc., dass du die auf Schlafentzug setzt, wie so ein Reset-Button. Und das kennt man ja auch. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Nacht durchgearbeitet habe oder auch mal ganz wenig geschlafen habe, ich bin dann schon in so einem High. Also man ist dann so
ein bisschen betrunken.
Ja, so und so ein bisschen euphorisch. Ja. Und das macht man sich zum Beispiel auch in der medizinischen Behandlung zunutze. Würde ich jetzt nicht eigenmächtig durchsetzen, aber wichtig ist einfach, dass man sich überlegt, was ist der eigene Schlafrhythmus, ne? Und wenn du nachts schlecht schläfst, kannst du halt tagsüber auch ruhig pennen. Nur du musst halt wissen, dass du natürlich dann abends wieder schlechter einschläfst. Und der Teufelskreis ist immer das Problem. Deswegen Mittagsschlaf idealerweise mit irgendwas in der Hand. Dass wenn es in der Sekunde, wo dir der Schlüssel bunt oder das Handy aus der Hand fällt, wirst du ja wach, dann noch aufstehen, dann bist du auch recht frisch. Das ist so nach 20, 25 Minuten, anstatt jetzt so richtig schön anderthalb Stunden abzuratzen.
Total, total. Aber ich finde das nochmal zu diesem, also Schlafentzug, wir machen das gerne, wenn man so, ich habe es mit meiner Tochter immer so gemacht, wenn wir dann mal nach Amerika geflogen sind, dass wir dann wirklich versucht haben, so lang wie möglich dann auch noch wach zu bleiben. So. Und man wird dann irgendwann so richtig, wie du sagst, also ich finde, man wird fast so betrunken albern irgendwie so. Also es ist schon echt interessant, was da so im Kopf dann passiert und hat aber dann eigentlich immer auch ganz gut funktioniert. Du sprichst ja auch in deinem Buch über die ganzen Schlafphasen. Meine Lieblingsschlafphase ist immer die mich früher an meine, ja, nicht Lieblingsband, aber ich mochte ein paar Lieder von denen. R.E.M. heißt ja eine Schlafphase.
Ich glaube, die sind sogar danach, haben die sich benannt, ne?
Ich glaube auch.
Ja.
Ich glaube auch. Wofür steht R.E.M.?
Rapid Eye Movement. Also wir haben ja verschiedene Schlafphasen und wenn du mal, weiß ich nicht, wenn du selber nicht so viel schläfst und dann deine Partnerin oder deinen Partner neben dir liegend betrachtest und siehst, was da so abgeht, dann wundert man sich ja manchmal. Und Rapid Eye Movement beschreibt genau das, dass du unter den geschlossenen Lidern siehst, wie die Augen hin und her zuckeln. Und das ist ja quasi die Traumphase. So, und wenn du aus der aufwachst, dann ist es die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass du dich an den Traum erinnerst. Wenn nicht, dann halt nicht. Manchmal sagen Kinder, ja, wenn du fragst, was hast du geträumt? Nix, schwarz. Ja, gut. Also eigentlich träumt jedes Säugetier, man kann sich nur nicht immer dran erinnern. Und die Phase ist halt dafür da, da durchlebst du das alles. Manchmal zucken auch die Arme und die Beine, aber der Körper hat sich zum Glück gerade so weit gelähmt, dass du nicht um dich schlägst, wenn du da als James Bond durch deine Traumwelten fliegst.
Du sprichst ja auch, also es gibt ja ein großes Kapitel oder großen Absatz über das Thema Träume und die Bedeutung für uns und unsere Gesundheit. Das fand ich ganz interessant, weil ich weiß die Bedeutung von Schlaf, ich weiß die Bedeutung der verschiedenen Schlafphasen und allem drum und dran, aber die Bedeutung von Träumen war für mich dann auch nochmal eine Neuigkeit.
Ja, viele kaufen sich dann so ein Traumbuch, weil sie sagen, ich habe das und das geträumt, nochmal, kann ich da nochmal nachlesen, was bedeutet das denn? Also das Entscheidende ist ja, du hast, wenn du deine Träume selber interpretieren willst, mal überlegen, welches Leitmotiv war denn da oder welches Gefühl war denn eigentlich da? Was mal versuchen, so ein bisschen von außen drauf zu schauen und sagen, ja, das kann ja sein, dass ich da nackt mit Mammuts um die Wette gelaufen bin, aber um welches Gefühl ging es denn? Denn das ist ja
das, sehr häufig.
Ja, so genau. Das ist ja das Entscheidende, dass du überlegst, was ist eigentlich das, was da im Traum verarbeitet wird? Und dann finde ich es einfach so krass. Überleg dir mal, wenn du selber sagen würdest, ich könnte nie einen Roman schreiben oder ich bin total unkreativ. Und dann überleg mal, was du träumst. Mhm. Was wir in den Träumen bewerkstelligen. Und eigentlich kannst du von deinen Träumen auch lernen, dass du viel mehr drauf hast, als du denkst. Wir sprechen im Traum andere Sprachen. Wir fliegen durch die Gegend. Wir lösen Probleme. Wir haben Gefühle, wo wir denken, die könnten wir gar nicht haben. Also das Irre ist eigentlich, dass wir durch den Traum merken, was eigentlich unser Geist schaffen könnte, wenn wir nicht im Alltag die ganze Zeit zügeln würden.
100%. Und ich finde es auch selbst so, bei mir ist es mittlerweile auch immer so, dass wenn ich dann tatsächlich mal, ich bin glücklicherweise ein recht guter Schläfer und kann auch meistens auch ganz gut durchschlafen, aber wenn ich dann mal doch über wie nachts kurz merke, dass ich aufwache, ich meine, wir alle wachen ja immer zwischen den Phasen mal kurz irgendwie auf, aber wo ich es dann wirklich bewusst merke und ich denke, ich kann nicht wieder einschlafen und ich dann auf einmal, wie du sagst, auf einmal dann irgendwie in so einer gedanklichen James-Bond-Phase bin, dann bin ich auf einmal, oh, scheinbar träume ich schon wieder.
Also ich habe das auch, das können wir jetzt Stunden drüber sprechen, über dieses Lucid Dreaming. Also wenn ich den Luxus habe, ich bin irgendwo und wache morgens auf und alle schlafen noch oder ich bin irgendwie alleine beruflich unterwegs und ich kann mich nochmal umdrehen und wieder einschlafen, dann schaffe ich es auch, wenn der Traum cool war, wieder in diesen Traum zu kommen.
Ja.
Und das ist schon das ist schon richtig geil, weil das ist dann die nächste Stufe, ist, dass du den Traum steuern kannst. Mhm. Und dieses Lucid Dreaming, da gibt es auch so geile Studien zu, dass Leute wirklich, die Wissenschaftler haben mit den Menschen im Schlaf kommuniziert. Das heißt, die haben im Traum gemerkt, ich träume und haben angefangen, den aktiv zu steuern. Und dann haben die Wissenschaftler durch Berührung oder Lichtsignale Kontakt aufgenommen und dann würdest du sagen, ja klar, okay. Aber die haben dann durch die Augenbewegung, haben die dann geantwortet und das haben die dann durch einfache Rechenaufgaben gelöst. Und diese Rechenaufgaben wurden dann, glaube ich, zu 56% korrekt gelöst, was halt einfach sehr viel wahrscheinlicher ist, als wenn du sagen würdest, ja, das, wir haben die Augenbewegung so mitgezählt. Also krass. Dann haben die gesagt, ja, im Traum, ich habe die Lichtsignale, die Glühbirne hat so geflackert, wie wir es vorher geübt haben. Oder ich habe die Stimme aus dem Autoradio gehört. Also wirklich, ich glaube, da ist viel, wie sagt der Ami, untapped potential. Also da kann man schon eine Menge machen. Aber wir Menschen sind irgendwie auch so angepasst und so konform. Wir trauen uns gar nicht, eigentlich unseren Träumen auch mal ein bisschen nachzugehen.
Ich habe so ein, ich nenne es immer Mikrotrauma. Ich habe hier eine Mitarbeiterin, die habe ich im Traum dann mal irgendwann angerufen und die hat irgendwann mal ihr Firmenhandy umgestellt auf ihre private Nummer. So. Und das, also in der Zeit gab es zwei und dann gab es nur noch eine. Und dann habe ich sie dann im Traum auf dieser Nummer angerufen. Und dann ging sie nur ans Telefon und war so ganz vorwurfsvoll und hat so gesagt, Nils, ich habe dir schon so oft gesagt, ich möchte das nicht mehr, dass du mich auf dieser Nummer anrufst. So.
Im Traum.
Im Traum. Und seitdem ist es wirklich so, ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass ich jedes Mal, wenn ich diese Nummer wähle, immer kurz so denke so, oh, darf ich das? Weil die einfach so, also so unfassbar sauer mit mir war und vorwurfsvoll, warum ich denn mir das immer wieder rausnehme, auf diese Nummer
spannend.
Anrufe.
Sehr spannend,
ne? Finde ich auch. Aber wirklich so ein Mikrotrauma. Kommen wir doch mal zum letzten Punkt, dieses Thema. Du gibst ja auch sehr, sehr viele Punkte, Hinweise, warum man nicht schlafen kann. Wenn du jetzt mal so was sagen würdest, was so vielleicht für viele anwendbar sind, was sie mal überprüfen sollten. Ich meine, die sollen ja auch immer noch das Buch kaufen, aber wo man einfach sagt, was kann man vielleicht auch schon tagsüber machen, wenn man nachts besser schlafen kann.
Genau, dafür ist ganz wichtig, dass man einmal unterscheidet, ist es eine Einschlafstörung oder eine Durchschlafstörung. Viele sagen, ich habe Schlafprobleme und sagst, ja, beschreib die doch mal, dann, da hörst du schon auf. Also schlafe ich schlecht ein oder schlafe ich nicht durch? Das sind schon mal zwei Riesenthemen. Die meisten Menschen haben Einschlafstörungen, weil sie eben noch zu viel grübeln, nicht erschöpft sind. Das heißt, du denkst, du bist K.O., weil du den ganzen Tag gearbeitet hast und am Schreibtisch saßt, aber der Körper ist nicht K.O. Also das heißt, genug körperliche Bewegung am Tag, auch wieder gesundes Essen. Man muss nicht jetzt irgendwelche Melatonin-Zusatzstoffe oder sowas nehmen, sondern man kann erstmal ganz viel durch Körper und Routine hinkriegen. Und dann ist wichtig, abends auch den Absprung zu schaffen. Wenn du auf deinem 8 Meter Plasmafernseher natürlich dir noch 3 Folgen reinziehst, das ist so intensives blaues Licht. Also der Fernseher läuft über blaues Licht. Das macht so wach. Und selbst wenn du dein tolles High-End-Handy auf den Nachtmodus einstellst und sagst, ja, das leuchtet jetzt ganz orange, immer noch ein hoher Blauanteil. Und der sorgt für Alarmsignale im Gehirn, weil das der Sonnenaufgang ist. Und rot ist halt Sonnenuntergang. Also zu Hause Licht dimmen, runterkommen, Dinge aufschreiben, die dir im Kopf rumschwirren, die du am nächsten Tag machen musst oder die dich belasten. Papier ist geduldig. Vielen Menschen, auch vielen berühmten Menschen, hat es immer sehr geholfen, Zettel und Stift neben dem Bett liegen zu haben, um Ideen aufzuschreiben. Bei mir ist es zum Beispiel auch manchmal so, dass mich stört, ich will dann einschlafen, dann komme ich auf irgendeine Idee und denke so, oh, die ist so genial. Mhm. Und dann ist da nichts zum Aufschreiben und dann denkst du, okay, muss ich mir jetzt merken. Und wenn du sie aufschreibst, oft ist es halt leider so, so genial ist sie nicht am nächsten Morgen. Aber sie hält mich vom Schlafen ab. Ja? Und das sind so Tricks. Und dann ist halt tatsächlich auch wichtig, also wenig Bildschirme sozusagen im Schlafzimmer, kühles Schlafzimmer, regelmäßige Schlafenszeiten. Der Mensch hat halt einen Biorhythmus, das kannst du alles von Kleinkindern lernen. Ja, da siehst du das wunderbar. Ja, und wenn alles nichts hilft, ein sehr schönes, natürliches Einschlafhilfemittel ist Sex. Ja, aber dann auch danach direkt versuchen einzuschlafen, weil dann diese Kuschelhormone, die danach ausgeschüttet werden, die tragen sich natürlich sonst die Wirkung wieder ab. Also nach einer halben Stunde schlafe ich dann nicht mehr so gut ein wie relativ rasch danach.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschlusstipp für unsere HörerInnen und ich hoffe, dass sie den alle ganz viel berücksichtigen werden und bedanke mich fürs Gespräch.
Ich habe dir zu danken.
Sag mal, eine letzte Frage. Wenn du jetzt sagen würdest, so von all diesen Dingen, die du gelernt hast mit dieser Recherche für das Buch und allem drum und dran, was ist so ein Guilty Pleasure, wo du sagst, ich weiß, dass es falsch ist, aber ich kann nicht darauf verzichten?
Das klingt so blöd, ne? Früher hat man immer gesagt Schokolade, aber so richtig geile Pralinen oder Macarons, eigentlich auch Dulce. Also alles, was, ich könnte beim Italiener einfach drei Nachtische essen und alles andere weglassen. Also für ein gutes Tiramisu töte ich. Da kenne ich auch keine Gnade, da wird auch nicht geteilt. Also wenn da ein Löffel ankommt, kann ich mal probieren, der wird weggeschlagen. Da kämpfe ich wie D'Artagnan mit meinem Löffel gegen an.
Ich bin viel. Tiramisu ist leider mein Lieblingsdessert, aber auch deswegen die größte Enttäuschung immer wieder, weil ich finde, man kann beim Tiramisu so viel falsch machen, dass da zu viel Kaffee drin sind, dass der Biskuit nicht gut durchsippt ist, dass er zu sippschig ist, dass die Mascarpone zu süß ist.
Dass ja, oder dass dann am Ende verziert wird mit Schokosoße drüber, da kriege ich einen zu viel. Aber ich, wenn immer ich zu einem neuen Italiener gehe, ich bestelle dann immer einmal Spaghetti Bolognese und ein Tiramisu, weil daran erkennst du, wie der ist.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung da lassen, entweder auf Apple Podcast oder bei Spotify. Ansonsten empfehle ich Ihnen mal die Folge Nummer 47. Hier sprechen wir mit Ferdinand Bader darüber, wie wir ganz nebenbei fit werden können. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.